Assicurata Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte.
Hallo und herzlich willkommen zum Assicurata Podcast. Ich bin Markus Kruse, Geschäftsführer der Assicurata, und in unserer heutigen Ausgabe sprechen wir über das Nachhaltigkeitsrating der Assicurata. Damit knüpfen wir an die Podcast-Folgen der letzten Wochen an, in denen wir bereits verschiedenste Rating-Ansätze, sei es das klassisch kundenorientierte Unternehmensrating oder aber das Bonitätsrating, vorgestellt haben. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer unter Ihnen, die schon den ein oder anderen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit von uns verfolgt haben, wird Name und Stimme meines Gesprächspartners nicht unbekannt sein, und ich darf herzlich Oliver Benz, Senior Analyst und Fachkoordinator Nachhaltigkeit, begrüßen. Hi Oliver.
Ja, hallo Markus und hallo auch in die Runde.
Oliver, nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer werden die jüngeren Podcasts zum Thema Rating verfolgt haben, und daher würde ich gerne mit einer ganz generellen Frage in das Thema einsteigen wollen. Was kann eigentlich ganz allgemein unter dem Begriff Rating verstanden werden, mal vollkommen losgelöst von Rating-Objekt oder Modellinhalt? Vielleicht starten wir einfach mal damit.
Also ein Rating ist erstmal eine Einschätzung oder eine Bewertung, kurz gesagt eine Qualitätsaussage über das bewertete Objekt. Also man möchte mit dem Rating ausdrücken, wie gut ist eigentlich das geratete Objekt eben nach bestimmten Kriterien. Und die können, wie du schon gesagt hast, ganz verschieden sein. Bei uns ist es eben die Aussage über die Qualität eines Versicherungsunternehmens. Auch da gibt es Unterschiede. Wir sprechen heute über das Nachhaltigkeitsrating, und in der Vergangenheit gab es ja auch schon Podcasts über Bonitäts- und Unternehmensratings, wo dann der Fokus natürlich ein anderer ist. Wichtig ist zu sagen, dass es beim Rating eben nicht nur darauf ankommt, verschiedene Unternehmen zu sortieren oder zu ranken. Also ein Rating ist etwas anderes als ein Ranking, wo es eben darum geht, eine Rangfolge festzulegen, sondern bei einem Rating geht es wirklich darum, eine Bewertung, die für sich so im Raum steht, eben festzulegen. Und ja, die Ratings, die wir machen, die richten sich vor allen Dingen eben an Endkundinnen und Kunden, an Vertriebspartner, Investoren, aber einfach auch ganz allgemein an die breite Öffentlichkeit. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist in dem Kontext, das hatten wir in den letzten Podcast auch schon angesprochen, Assicurata-Ratings sind eben immer beauftragte Ratings. Das heißt, wir schauen uns nicht einfach öffentliche Informationen des Gesamtmarktes an von den verschiedenen Unternehmen und machen auf Basis dessen dann eine Bewertung, sondern die Unternehmen kommen zu uns mit dem Wunsch, geratet zu werden. Das heißt, sie beauftragen uns mit diesem Rating. Und das hat für uns aber auch den Vorteil, dass wir eben dann nicht nur auf öffentliche Daten zurückgreifen können, sondern eben auch auf interne Informationen über das geratete Unternehmen, was für uns eben nochmal ein großer Vorteil ist in der Bewertung, da wir da nochmal tiefere Einblicke in das Unternehmen bekommen.
Also sozusagen interaktive Ratingverfahren.
Genau.
Die an der Stelle durchgeführt werden. Ich denke mal zu den Inhalten, was wir da an Daten und Informationen abfragen, da kommen wir, denke ich mal, im Laufe unseres Gesprächs noch zu. Aber ja, wir hatten es eben gesagt, die Unternehmens- und Bonitätsratings wurden jetzt mal unlängst vorgestellt. Was sind denn so die Kernpunkte, wo sich das Nachhaltigkeitsrating von diesen Verfahren unterscheidet?
Nachhaltigkeit ist ja ein, ja, doch kann man immer noch sagen, sehr aktuelles Thema in den letzten Jahren geworden und rückt eben auch bei Kaufentscheidungen von Konsumentinnen und Konsumenten verstärkt in den Fokus. Das ist eben nicht nur bei Versicherungen so, sondern generell bei allen Produkten, und viele Versicherte fragen sich eben auch vermehrt, was machen Versicherer eigentlich mit meinem Geld in erster Instanz, und gibt es da vielleicht Unterschiede, was die Nachhaltigkeit des Versicherers angeht? Und ja, solche Nachhaltigkeitsaspekte stehen jetzt bei Unternehmens- oder Bonitätsratings klassischerweise nicht im Fokus. Es ist zwar so, dass auch das Thema Nachhaltigkeit, vor allen Dingen Nachhaltigkeitsrisiken, verstärkt auch in den Fokus gerückt ist bei Bonitätsratings. Wenn es zum Beispiel heute so ist, beispielsweise ein Klimarisiko, irgendwo existenziell eine Bedrohung dasteht für den Fortbestand eines Unternehmens, dann muss man das natürlich auch unter Bonitäts- und Risikoaspekten prüfen. Aber so diese Frage, wie wirkt eigentlich ein Unternehmen positiv oder negativ auf Umwelt und Gesellschaft, indem es beispielsweise bestimmte Projekte fördert oder bestimmte Investitionsentscheidungen trifft oder eben nicht trifft, all das ist da nicht im Fokus bei solchen Bonitätsratings. Und wir wollten eben ein solches Verfahren entwickeln, das diese Dinge eben in den Fokus nimmt. Das heißt, die Aussage des Nachhaltigkeitsratings ist eben nicht nur, wie geht ein Versicherungsunternehmen mit Nachhaltigkeitsrisiken um, wie werden diese gemanagt, sondern eben auch, welche Wirkungen möchte es entfalten auf Umwelt und Gesellschaft in einem hoffentlich positiven Sinne.
Da hätte ich jetzt direkt die Frage, welche Wirkung kann es denn entfalten? Also wie positioniert sich ein Versicherer nachhaltig?
Das passiert zum einen in verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit. Ja, wer sich schon mal mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat, dem werden vielleicht die drei Kürzel E, S und G ein Begriff sein, also Environmental, Social und Governance. Das sind so klassischerweise die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Und gerade im Bereich Environmental ist ja so ein ziemlicher Fokus drauf, im Moment auch medial. Da kann man es nochmal unterteilen in verschiedene Unterthemen, wie beispielsweise Klima, Ressourcenschutz, also all die Nachhaltigkeitsthemen, die es irgendwo so gibt. Da kann ein Versicherer Wirkung entfalten. Und die Besonderheit bei einem Versicherer ist natürlich, dass da keine produzierten Güter im Fokus stehen, wo man jetzt wirklich draufschauen kann und sagen kann, das ist jetzt der Ressourcenverbrauch zur Produktion beispielsweise eines Möbelstücks oder eines Autos. Das ist bei Versicherern doch etwas komplizierter. Deswegen kann man es auch da nochmal in verschiedene Aspekte aufteilen. Also wir haben einerseits die Nachhaltigkeitsaspekte, die Versicherer mit anderen Unternehmen teilen, wie zum Beispiel die Emissionen am Standort, die dort ausgestoßen werden. Auch soziale Faktoren wie eben Arbeitnehmerthemen oder auch Menschenrechte in der Lieferkette. All solche Sachen können Versicherer wie alle anderen Unternehmen auch an ihrem Standort beeinflussen. Auch, dass sie eine Nachhaltigkeitsstrategie haben zum Beispiel. Und dann gibt es aber noch, das sehen wir auch noch als wichtigere Themen an, die wirklichen Kerntätigkeiten des Versicherers, wo ein indirekter Einfluss ausgeübt wird, beispielsweise durch die Kapitalanlage oder auch durch die Produktgestaltung. Aber wir glauben doch, dass trotz dieses indirekten Einflusses der Hebel einfach größer ist, weil Versicherer da einfach sehr, sehr große Investitionsvolumina vor sich her bewegen und eben mit diesen Entscheidungen auch die Realwirtschaft prägen. Deswegen nehmen wir das auch im Rating ganz besonders in den Fokus, also vor allen Dingen die Kapitalanlage und auch die Produktausgestaltung.
Wie wurden diese gesamten Aspekte, die du jetzt gerade erwähnt hast, gebündelt oder wo wurde da ein Fokus gelegt? Also mit anderen Worten, was sagt das Nachhaltigkeitsrating jetzt im Detail aus?
Wie schon gerade gesagt, wir haben diesen Fokus eben explizit auf die beiden Kerntätigkeiten des Ratings. Da kommen wir auch her als Assekurata, dass wir uns eben vor allen Dingen Versicherer unter diesen Aspekten anschauen, unter der Kapitalanlage und auch unter den Produkten. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal von unserem Nachhaltigkeitsratings und auch von anderen ESG-Ratings oder anderen Nachhaltigkeitsratings am Markt, die ja oft branchenübergreifend gemacht werden. Und wir glauben einfach, dass es beim Versicherer sich nochmal lohnt, besonders auf die Kapitalanlage und auf die Produkte eben zu schauen. Und deswegen nimmt unser Rating auch nicht nur die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die finanzielle Stabilität von Versicherern in den Fokus, sondern beschäftigt sich eben auch mit der Frage, wie beeinflusst ein Versicherer eigentlich seine Umwelt wiederum mit den Investitionsentscheidungen, die es trifft. Und eben auch im Bereich der Produkte, um da vielleicht mal so ein Beispiel zu bringen, im Bereich der Lebensversicherung kann ein Versicherer ja gestalten, indem er bestimmte Fonds anbietet oder nicht anbietet, die zum Beispiel Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen oder eben nicht. Oder auch im Bereich der Schadenunfallversicherung gibt es mittlerweile doch einige Aspekte, die man dort betrachten kann. Zum Beispiel, dass die Schadenregulierung möglichst ressourcenschonend läuft oder dass auch entsprechende Präventionsmaßnahmen getroffen werden, sodass Schäden gar nicht erst entstehen. Das heißt, auf verschiedenste Arten und Weisen können Versicherer da auch in ihrem Kerngeschäft Auswirkungen haben.
Es sind aber prinzipiell beide Perspektiven, die du erwähnst, sind mit enthalten, also sowohl Inside-Out als auch Outside-In.
Genau, also sowohl die sogenannte Outside-In-Perspektive, also diese Risikoperspektive, wie wirkt eigentlich die Umwelt und die Gesellschaft auf das Unternehmen und welche Risiken bergen sie für den Fortbestand der Gesellschaft, sowohl diese Perspektive prüfen wir, da haben wir einzelne Prüfpunkte, vor allen Dingen im Hinblick auf das Risikomanagement der Unternehmen, aber auch, und das ist der Fokus des Ratings und eben auch die klare Unterscheidung zu anderen Ratings am Markt und auch zu unseren eigenen Bonitätsratings, dass wir wirklich die sogenannte Inside-Out-Perspektive stark in den Vordergrund stellen.
Kann man sagen, dass da ein Schwerpunkt drauf liegt? Also ohne, dass ich jetzt nach einem detaillierten Gewicht frage, aber kann man sagen, dass das schon ein Schwerpunkt des Ratingverfahrens an der Ecke ist? Aber ja. Das andere, hast du ja schon gesagt, ist tendenziell eher eine Frage eines Bonitätsratings, also outside in.
Das kann man schon so sagen. Das ist natürlich immer schwierig zu beziffern, denn es gibt natürlich auch Aspekte, die auf beide Sichtweisen einspielen. Also als konkretes Beispiel, wenn ich jetzt in meinen Kapitalanlagen bestimmte klimaschädliche Geschäftsmodelle ausschließe, dann wirkt das natürlich positiv auf die Realwirtschaft, kann aber auch eben dazu beitragen, dass ich langfristig meine finanziellen Risiken im Portfolio vermindere. Also es ist gar nicht immer so leicht voneinander zu trennen. Aber tendenziell haben wir uns bei der Ratingentwicklung wirklich die Frage gestellt, was ist denn den Stakeholdern, also den verschiedenen Anspruchsgruppen, vor allen Dingen eben auch den Endkundinnen und Kunden wichtig bei der Auswahl des Versicherungsproduktes oder der Versicherungsgesellschaft aus Nachhaltigkeitsaspekten.
Hattest du uns eingangs auch geschildert, so ein paar Grundzüge zu den Assekurata-Ratings, dabei insbesondere auch das Stichwort interaktives Rating gefallen in dem Kontext, als es darum ging zu sagen, wir fragen entsprechende Informationen auch bei den Häusern ab. Gibt es eigentlich, was die Durchführung des Ratings anbetrifft, da große Unterschiede zwischen dem Nachhaltigkeitsrating und den übrigen Ratingverfahren oder ist das mehr oder weniger die gleiche Methodik?
Das ist mehr oder weniger das gleiche Vorgehen. Also wir haben bei den Nachhaltigkeitsratings kein anderes Vorgehen als auch bei den Unternehmens- und Bonitätsratings. Auch da bekommt das Unternehmen, das uns beauftragt für das Rating, zu Beginn eine Datenanforderung zugesendet. dann fordern wir sowohl extern verfügbare, aber natürlich auch interne Informationen an. Das können Kennzahlen sein, also quantitative Daten, das können aber auch qualitative Daten sein, wie beispielsweise die Nachhaltigkeitsstrategie oder auch, wie ist das Unternehmen eigentlich organisiert im Bereich der Nachhaltigkeit. Das sind auch an vielen Stellen nachhaltigkeitsbezogene Richtlinien, zum Beispiel die Kapitalanlagerichtlinie, also nach welchen Kriterien werden denn die Gelder überhaupt angelegt. Auch so Dinge wie der Produktentwicklungsprozess, wo wir dann auch drauf schauen, ob innerhalb dieses Prozesses wirklich auch das Thema Nachhaltigkeit verankert ist, aber eben auch ganz klassisch Reise- und Dienstwagerichtlinien, die natürlich auch irgendwo eine Auswirkung darauf haben, wie ESG im Geschäftsbetrieb dann am Standort der Unternehmen gelebt wird. Und all diese Daten werden dann aggregiert. Dann gibt es noch Interviews, Management-Interviews, die wir führen mit dem Vorstand und auch mit den jeweiligen Fachexpertinnen und Experten der Unternehmen. Und all diese Informationen aggregieren wir dann und führen sie in einen Bewertungsvorschlag des Analystenteams über. Und dieser Bewertungsvorschlag geht dann wie bei den anderen Ratings, die wir machen, auch in ein extern besetztes Rating-Komitee. Und vor diesem Rating-Komitee wird der Vorschlag dann eben diskutiert und im Idealfall auch so beschlossen. Und dieses Rating-Komitee ist eben, das ist vielleicht so der entscheidende Unterschied, ist anders besetzt im Nachhaltigkeitsrating. Da haben wir nochmal einen anderen Expertenkreis zusammengesetzt, eben Menschen, die sich besonders gut mit Nachhaltigkeitsthemen in der Finanzbranche auskennen.
Wen haben wir da im Rating-Komitee?
Das sind ganz verschiedene Menschen. Also das ist zum Beispiel Herr Professor Klein. Der ist sehr bewandert auf dem Bereich Sustainable Finance, Professor von der Uni Kassel für dieses Thema. Die Frau Wiebke-Mehrbeet, die ist im Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung. Wir haben den Herrn Dietrich Ernst, der ist Kommunikationsberater zum Thema Nachhaltigkeit. Also ganz verschiedene Personen. Wir haben auch Menschen, die mit Schaden- und Unfallversicherungshintergrund, Menschen mit Kapitalanlagehintergrund. Wir versuchen da möglichst viele Kompetenzen zusammenzubringen.
Also recht interdisziplinärer Mix.
Genau.
Jetzt finde ich, konnte man aus deinen bisherigen Ausführungen, den konnte man schon ganz gut entnehmen, dass es ja eine wahnsinnige Vielfalt wahrscheinlich an einzelnen Kriterien gibt, die man sich da anschaut und die man dann Ende des Tages auch einer Bewertung zuführen muss. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn ich so vielfältige Kriterien habe, wie gelingt das eigentlich dem Modell oder sprich auch den Kolleginnen und Kollegen, die das Rating durchführen, diese Vielfalt an Aussagen auch ein Stück weit zu fokussieren? Denn ich könnte mir vorstellen, dass auf der einen Seite, wir hatten es zu Beginn gehabt, es soll für den Endkunden soll es Informationen transportieren. Ich glaube, das muss man ja auf irgendeiner Ebene verdichten. Genauso gut könnte ich mir mal vorstellen, dass für das Versicherungsunternehmen, mal fernab der eigentlichen Bewertung, auch ein Feedback sehr wichtig ist, weil ihr nehmt ja auch eine Standortpositionierung vor. Und auch an der Stelle muss man ja irgendwo Kernaussagen formulieren. Also wie verdichtet ihr eigentlich diese Vielfalt an Informationen?
Genau wie bei den anderen Ratings auch, hilft es natürlich, wenn man ein festes Modell hat, einen Rahmen, in dem man sich da bewegt. Denn gerade beim Thema Nachhaltigkeit ist es auch nicht immer ganz einfach. Es ist ja auch ein emotionales Thema natürlich und da kommt man schnell mal in den Bereich, wo man Dinge findet, die einem selber nicht gefallen, wo man irgendwie selber vielleicht sogar schon Greenwashing schreit oder die einem selber sehr wichtig sind. Und da muss man einfach versuchen, möglichst objektiv zu bleiben und das dann auch entsprechend bei allen Versicherern gleich zu gewichten und zu bewerten. Und da hilft eben das feste Modell, das wir haben. Das heißt, wir haben, genau wie bei den anderen Ratings auch, gibt es 4 Teilqualitäten, die wir unterteilen. Das ist zum einen die Kapitalanlage, wo es eben darum geht, wie werden die Gelder angelegt. Dann die Teilqualität Produktmanagement und Risikotransfer. Da geht es um die Frage, welche Nachhaltigkeitsaspekte sich eigentlich in den Produkten wiederfinden und welche Risiken gezeichnet werden. Das sind, wie gesagt, diese beiden Bereiche, die ich eben schon ansprach, die wir als Kerntätigkeiten der Versicherer sehen. Dann haben wir noch den sogenannten Geschäftsbetrieb als dritte Teilqualität, wo es darum geht, wie nachhaltig der Versicherer eigentlich an seinem Standort wirtschaftet. Und eben das sogenannte Rahmenwerk als letzte Teilqualität. Darin enthalten sind Dinge, die auf alle drei anderen Teilqualitäten Auswirkungen haben, wie beispielsweise die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens, auch das Thema Datenmanagement oder die Berichterstattung, also was fließt dann da rein. Diese einzelnen Teilqualitäten, die fließen eben mit unterschiedlicher Gewichtung in das Gesamtergebnis ein und darunter gibt es dann nochmal ganz dezidierte Unterpunkte natürlich, die dann auch wiederum Gewichte haben. Und so haben wir dann eben im Ergebnis die Noten der jeweiligen Teilqualitäten, die vergeben wir auch und die veröffentlichen wir auch und die wiederum werden dann aggregiert zu einer Gesamtratingnote und all das kann man dann im Ratingbericht auf unserer Website einsehen.
Um nun mal eine Vorstellung davon zu bekommen, wie tief das im Einzelnen geht, wenn wir uns mal den Punkt Kapitalanlage, das ist ja dann entsprechend ein Aspekt, eine Teilqualität, wenn wir uns die mal rausnehmen, was schaut ihr euch da genau an?
Es gibt unter diesen Teilqualitäten noch ganz, ganz viele Punkte. Das ist ganz fein verästelt. Wir haben unter den Teilqualitäten haben wir sogenannte Kriterien. Die haben dann wiederum Subkriterien und so weiter, bis man dann auf die Ebene von einzelnen Prüfpunkten gelangt, die man dann bewertet und über diese Gewichte eben wieder hochaggregiert. Und wir hatten damals mal gerechnet, als wir das Rating erstellt haben und haben über 200 einzelne Prüfpunkte gezählt, die jeweils bewertet und dann eben mit Gewichten hochaggregiert werden. In der Kapitalanlage ist es so, das können wir gerne mal als Beispiel heranziehen, da haben wir auf der obersten Ebene innerhalb der Kapitalanlage 5 Kriterien gebildet. Einmal geht es um die Organisationen und Initiativen, inwiefern sich ein Versicherer beispielsweise durch die Unterzeichnung der Principles of Responsible Investment oder Ähnlichem dazu committet, öffentlich Ziele nachhaltiger Kapitalanlage zu verfolgen. Das ist das erste Kriterium. Das zweite Kriterium sind die sogenannten Anlagekriterien. Da geht es im Kern um die Frage, welche Restriktionen oder auch Positivkriterien der Versicherer innerhalb seiner Richtlinien trifft, um eben nachhaltig Gelder anzulegen. Und das ist auch so ein bisschen der Kernpunkt der Bewertung, kann man sagen. Da fliegt so das größte Gewicht dann eben drauf innerhalb der Kapitalanlage. Dann haben wir noch das Bestandsmanagement, wo wir eben schauen, welche Kennzahlen im Bestand erhoben werden, beispielsweise der CO2-Fußabdruck der Kapitalanlage oder auch ESG-Ratings von Unternehmen oder von Staaten, in die man investiert, ob man sich die anschaut bei der Investition. Und da gibt es noch die beiden Teilbereiche Asset Manager, wo es vor allen Dingen darum geht, welche Anforderungen an externe Asset Manager gestellt werden im Hinblick auf Nachhaltigkeit, und ganz klassisch das Risikomanagement, ja, wo vor allen Dingen eben das Management von nachhaltigkeitsbezogenen Risiken im Vordergrund steht, insbesondere die Prüfung von Klimaszenarioanalysen, die ja jetzt auch sehr stark im Fokus der Aufsicht stehen.
Du sagtest gerade, Anlagekriterien ist schon ein Schwerpunkt, da hängt ein entsprechendes Gewicht drauf. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die Ebene, die wir uns jetzt gerade auch geschaut haben, auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern es geht nochmal eine Ebene tiefer.
Genau, es gibt da durchaus noch ein paar Ebenen drunter, kann man sagen. Also die Anlagekriterien, wie du schon gesagt hast, sind sehr, sehr wichtig und auch das Kriterium mit dem höchsten Gewicht innerhalb der Kapitalanlagen. Da gehen wir ein Stück weit der Reihe nach, sage ich mal, vor, nach den verschiedenen Instrumenten, die angewandt werden. Also in dem ersten Schritt schauen wir uns an, gibt es beispielsweise Ausschlüsse oder Screenings oder auch Engagement-Strategien für bestimmte Themen wie kontroverse Branchen oder Geschäftsmodelle. Und da schauen wir uns dann einzelne Themen an. Beliebtes Beispiel ist immer die Investition in Kohleförderung zum Beispiel. Und da schauen wir uns an, liegt da ein Ausschluss vor? Und wenn ein Ausschluss vorliegt, schauen wir uns auch an, gibt es entsprechende Wesentlichkeits- oder Toleranzschwellen, zum Beispiel in Form von einer Umsatzschwelle. Also sage ich zum Beispiel, ein Unternehmen, das Kohleförderung betreibt, ist für mich erst ein solches, wenn es mindestens 30% seiner Umsätze daraus bezieht oder sogar noch mehr. Das ist natürlich ein Unterschied, ob man eine Umsatzschwelle von 30% oder von 0% ansetzt, denn da gibt es verschiedene Unternehmen, die eben noch dann da reinfallen oder eben nicht. Dann schauen wir uns auch an, gibt es für diesen Bereich Kohle beispielsweise Exit-Strategien, dass man sagt, wir haben jetzt noch keinen harten Ausschluss, aber bis 2030 oder 2040 wollen wir aus der Kohle aussteigen im Portfolio. Wir schauen uns an, gibt es Screenings oder gibt es eben Engagement-Ansätze, dass man in diesem Bereich sagt, man investiert zwar weiterhin in diese Unternehmen, aber man führt einen aktiven Dialog und man spricht mit den Unternehmen und versucht, die auch bei der Transformation zu begleiten. Ja, und all das läuft dann eben zusammen, sodass wir dann eben innerhalb dieses Bereiches eine Bewertung treffen. Da haben wir dann auch entsprechende Checklisten und Bewertungsmatrizen, sodass wir dann für diesen einzelnen Punkt der Kohleförderung auf eine Bewertung kommen. Und das kann man sich dann vorstellen, machen wir auch für bestimmte andere Themen, die wichtig sind, und das führt dann zu den einzelnen Bewertungen in diesem Bereich.
Stelle ich mir jetzt aber in der Praxis auch nicht ganz einfach vor, wenn ich einen Versicherer vor mir sitzen habe, der sagt, ich schließe meinetwegen das generell in meiner Kapitalanlage aus, und der andere sagt, ich möchte irgendwo Teil einer Transformation sein und sagt, wie wichtig Engagement ist, um auch einen positiven Effekt. Also wie wägt man sowas gegeneinander ab?
Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wir hatten, kann ich mal erzählen, als wir das Rating erstellt haben, sind wir natürlich erstmal gestartet und haben Ausschlusskriterien aufgelistet und haben uns gedacht, super, es ist eigentlich ganz einfach zu bewerten. Wenn ein Ausschluss vorliegt, dann gibt es die Punkte, ansonsten halt nicht. Und sind dann schnell zu dem Schluss gekommen, dass es eben gar nicht so leicht ist. Zum einen, weil es eben einerseits innerhalb dieser Ausschlüsse verschiedene Qualitätsstufen gibt, meistens durch bestimmte Umsatzschwellen, wie eben schon gesagt. Und natürlich auch, weil immer die Frage ist, muss ich eigentlich ausschließen oder kann ich auch Engagement betreiben und eben durch den aktiven Dialog als Investor die Unternehmen versuchen, bei der Transformation zu begleiten. Und das ist tatsächlich eine Philosophiefrage, wo wir gar nicht sagen, das ein oder andere ist besser oder schlechter. Also deswegen haben wir es auch so methodisch so gemacht, wie ich es gerade beschrieben habe, dass wir die Punkte innerhalb eines bestimmten Themas vergeben. Das bedeutet, man kann in diesem Bereich zum Beispiel Kohleenergie, aber auch Öl oder Gas oder was auch immer, in diesen kontroversen Branchen, kann man sowohl alle Punkte sammeln, wenn man einen harten Ausschluss dort verankert hat, aber auch mit einem überzeugenden Engagement-Ansatz kann man das genauso erreichen. Das heißt, wir sind da jetzt gar nicht dogmatisch, dass wir eine Philosophie besser finden als die andere, sondern wir lassen beides zu. Aber gerade im Bereich Engagement muss man natürlich auch sagen, das ist gar nicht so einfach, das dann nachzuweisen, dass man das auch ernsthaft betreibt. Also da prüfen wir natürlich auch, inwiefern wurden solche Engagement-Dialoge geführt, was waren dann die Resultate und natürlich auch, was ist denn die Konsequenz, wenn das Unternehmen sich eben nicht transformieren lässt. Also gibt es dann auch wirklich harte Kriterien, wo man sagt, da steigt man jetzt aus als Investor.
Okay, kann ich den Punkt, das, was du gerade gesagt hast, zu sagen, wir sind da nicht dogmatisch unterwegs und es gibt nur den einen Weg, das kann ich aber dann auch, wir sind jetzt immer noch im Teilbereich Kapitalanlage, wir sind in den Anlagekriterien, das kann ich dann auch auf die anderen Themen übertragen, auf die anderen Teilqualitäten. Gibt es da auch im Prinzip den gleichen Effekt zu sagen, es gibt unterschiedliche Wege, um zum Ziel zu kommen?
Ja, das kann man grundsätzlich schon sagen. Es gibt natürlich Sachen, da ist es immer einfacher, zu so einer guten Bewertung zu kommen, wenn man entsprechend wirklich auch harte Regelungen oder Kriterien auch trifft. Aber grundsätzlich versuchen wir da nicht dogmatisch zu sein und harte Dinge vorzugeben, denn uns ist durchaus bewusst, dass Nachhaltigkeit zum einen ein Prozess ist in den Unternehmen und dass es zum anderen auch komplett verschieden gelebt sein kann in verschiedenen Unternehmen. Und das ist immer als Rater gar nicht so einfach, dass man da entsprechend so vorgeht, denn wir müssen ja auch an einer gewissen Stelle auch bewerten. Also wir können ja auch nicht alles abnicken und sagen, wir finden das okay, wie ihr das macht, egal wie ihr es macht. Also gewisse Grundsätze muss man natürlich auch vorgeben und da einen richtigen Mittelweg zu finden. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeiten der Methodenentwicklung gewesen. Aber wir sind auf jeden Fall froh mit dem Ansatz, den wir jetzt da gefunden haben.
Dann hätte ich jetzt im Prinzip noch einen letzten Punkt. Jetzt haben wir uns ja relativ detailliert über das Modell unterhalten, auch insbesondere über die Tiefe des Modells. Wie sieht das denn jetzt mit den Ergebnissen aus, die da rausgekommen sind? Also was habt ihr bisher schon in der Praxis gesehen?
Das erste Rating haben wir im Dezember 2021 veröffentlicht. Das Verfahren wurde auch erst 2020, 2021 so in der Zeit entwickelt. Und ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt gerade gibt es aktuell 7 Ratings, die wir veröffentlicht haben. Da sind wir auch bisher sehr zufrieden mit. Es sind auch schon die ersten Unternehmen veröffentlicht, die das Verfahren bereits zum zweiten Mal durchlaufen haben. Insgesamt zeigt sich schon, dass das Verfahren durchaus anspruchsvoll ist. Also die bisherigen Ergebnisse haben eine Spannweite von Doppel-A. Das ist ein sehr gut bei uns im Modell. Bis zu einem Triple B befriedigend, also ein mittelmäßiges Ergebnis. Und die beiden Noten AA Plus und Triple A haben wir bisher noch nicht vergeben. Das heißt, die beiden allerbesten Ratingnoten hat bisher noch keiner erreicht. Und das zeigt so ein Stück weit, dass das Verfahren gar nicht so einfach ist. Da alle Punkte zu bekommen, ist durchaus ein anspruchsvolles Verfahren. Aber das passt unserer Meinung auch gut zur aktuellen Situation. Denn es ist ja so, dass sich viele Versicherer beim Thema Nachhaltigkeit gerade auf den Weg gemacht haben. Viele haben erst vor 2-3 Jahren so richtig angefangen, das Thema nach vorn zu treiben. Es passiert aktuell auch sehr viel. Und was wir wirklich schön finden, ist, dass die gerateten Versicherer durchaus einige der Kritikpunkte, die wir im Rating hatten, jetzt auch umsetzen. Also das sehen wir sowohl in Folgeratings jetzt in den ersten, die auch gerade noch weiter anlaufen. Das sehen wir aber auch grundsätzlich am Markt bei den Versicherern, die wir geratet haben, dass die wirklich sich das auch zu Herzen nehmen und das Thema vorantreiben möchten. Ja, man muss auch sagen, dass das Nachhaltigkeitsthema im Vergleich zu den Bonitäts- und Unternehmensratings jetzt einfach noch relativ neu ist und dass Versicherer da auch noch nicht ganz so weit sind. Ich meine, das Thema Bonität ist schon seit Jahrzehnten irgendwo wichtig. Es war immer, glaube ich, wichtig seit Gründung der Versicherung, dass die Versicherung da auch entsprechende Bonität hat. Und Versicherer sind ja auch auf einem sehr hohen Niveau solvent im Vergleich zu anderen Unternehmen. Deswegen passt es irgendwo auch rein, dass die Bonitätsratings tendenziell im Versicherungsbereich sehr, sehr gut sind. Und bei den Nachhaltigkeitsratings ist es eben so, dass die Branche da jetzt noch nicht ganz so weit ist. Aber wie gesagt, da passiert sehr, sehr viel und ich denke, da werden wir auch in Zukunft schnell auch Verbesserungen sehen.
Prima. Dann sage ich ein ganz herzliches Dankeschön für die interessanten Einblicke in das Ratingverfahren und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Sagt bis bald, alles Gute und tschüss.
Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen uns eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie unter assicurata.de. Hören Sie in 2 Wochen gerne wieder rein. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Markus Kruse.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.